Das beherrschende innenpolitische Thema ist auch heute der Anschlag, der feige Anschlag auf den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, über dessen Aufenthalt bisher leider immer noch nichts bekannt ist. Die Fahndung nach den Gangstern, die vor 2 Tagen den Fahrer von Schleyer und die 3 begleitenden Polizisten ermordet haben, läuft weiter auf Hochtouren. Möglicherweise steht die Bundesregierung schon heute vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Nämlich soll sie den erpresserischen Forderungen der Gangster nachgeben, um das Leben Hans-Martin Schleyers zu retten, vorausgesetzt, dass er überhaupt noch am Leben ist.
In Bonn herrscht, ich will nicht gerade sagen, eine Nachrichtensperre. Wohl aber geht man sehr behutsam, sehr vorsichtig mit Informationen um und es gibt wohl niemanden, der dafür nicht Verständnis hätte. Über das wir uns hier in Bonn den Kopf zerbrechen, ist natürlich die Tatsache, dass diese Forderung gestern mit einem Ultimatum verbunden war. Zu dem Zeitpunkt dieses Ultimatums möchte ich nichts sagen. In der dpa-Meldung ist von heute Vormittag 10 Uhr die Rede, ohne dass man sich in den Morast der Spekulationen begibt. Das Bundeskriminalamt ist seit heute früh bemüht, einen Beweis dafür zu erhalten, dass Schleyer am Leben ist. Das BKA ließ den Entführern Folgendes mitteilen, ob Herr Schleyer noch lebt. Polizei wird erkunden, untrügliches Lebenszeichen. Das Bundeskabinett ist heute Vormittag um 9 Uhr zusammengetreten. Tagesordnung 3 Gesetzentwürfe zur besseren Bekämpfung des Terrorismus. Der Ausschluss von Strafverteidigern soll erleichtert werden. Beschleunigung von Großverfahren. Beim Waffenrecht werden die Mindeststrafen für den unbefugten Besitz von Waffen, insbesondere von Kriegswaffen, Maschinenpistolen zum Beispiel, merklich erhöht.
Am Montag habe das Kommando Siegfried Hausner den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes und des Bundesverbandes der deutschen Industrie Schleyer gefangen genommen. Zu den Bedingungen seiner Freilassung werde die erste Mitteilung an die Bundesregierung wiederholt, die seit gestern von den Sicherheitsstäben unterschlagen werde. Alle Fahndungsmaßnahmen müssten sofort eingestellt werden oder Schleyer werde erschossen. Sobald die Fahndung gestoppt sei, werde Schleyer unter folgenden Bedingungen freigelassen. Die RAF-Gefangenen Bader, Enslin, Raspe, Becker, Hoppe, Delvo, Krabbe, Rösner, Schubert, Möller sowie Sonnenberg müssten im Austausch gegen Schleyer freigelassen werden und in ein Land ihrer Wahl reisen können. Sie seien bis Mittwoch früh 8 Uhr, also gestern, auf dem Flughafen Frankfurt zusammenzubringen. Einer von ihnen werde über das Fernsehen über den korrekten Ablauf ihres Abflugs informieren. Als Garantie sollten der Generalsekretär der Internationalen Föderation für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, Payot, sowie Pfarrer Niemöller mitfliegen. Ferner seien jedem der Gefangenen 100.000 Mark mitzugeben und die Erklärung mit Schleyers Foto und seinem Brief am Abend in der Tagesschau zu veröffentlichen.
Es gibt weder von der Bundesanwaltschaft noch vom Bundeskriminalamt neue Informationen und neue Erkenntnisse. Erfreut zeigt sich aber das BKA in Wiesbaden, dass es jetzt wohl erstmals eine wahre Flut von Hinweisen aus der Bevölkerung gegeben habe.
Die osteuropäischen kontrollierten Medien halten sich mit Berichten und Kommentaren wie immer zurück. 2 Prager Fernsehkommentare sind eigentlich nicht typisch. Einer behauptet, eine enge Freundschaft zwischen Schleyer und dem CSU-Vorsitzenden Strauß, und der andere zieht polemisch einen Vergleich zwischen der deutschen Suche nach Schleyer und dem Verzicht auf eine Suche nach dem aus Italien geschmuggelten SS-Führer Kappler. Die Zeitung Le Monde meinte, Deutschland sei krank.
Martin Schleyer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verletzt. Der baden-württembergische Innenminister Karl Schieß erklärte am Mittwoch vor der Presse in Stuttgart, also heute Mittag, mit 90%iger Sicherheit wissen wir, dass Schleyer unversehrt ist.
Ungeachtet der mehrfachen Aufforderung, ein deutliches Lebenszeichen des entführten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer zu geben, haben sich die Terroristen bis zur Stunde noch nicht wieder gemeldet. Der Dialog zwischen der Bundesregierung und den Terroristen werde von Bonn aus direkt geführt. In einer Erklärung haben die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Bundesverband der Deutschen Industrie der 4 bei der Entführung ermordeten Begleiter Schleyers gedacht. Am Nachmittag hatte das Bundeskriminalamt einen Tonband Schleyers gefordert.
Um 14 Uhr dann kamen diese Fragen. Das Bundeskriminalamt, so hieß es wörtlich, benötigt als Lebenszeichen ein Tonband, auf dem Herr Schleyer folgende Fragen beantwortet. Wie lautet der Kosename von Edgar Obrecht? Wie heißt die Euler-Enkelin heute und wo lebt sie?
Das Kanzleramt macht zur Stunde einen fast verlassenen Eindruck. Der große Platz vor dem Neubau ist fast leer. Nur 2 schwere Limousinen, die offenbar zur Sicherungsgruppe gehören und mit Blaulicht ausgerüstet sind, stehen vor dem Eingang. Vor der Einfahrt hat sich ein Kameratrupp des Fernsehens aufgebaut, aber der steht schon den ganzen Tag da. äußerlich bietet Bonn also kein Bild und verrät Bonn auch in keiner Weise etwas von der Dramatik der Ereignisse.
Inzwischen haben sich auch alle möglichen befugten und unbefugten Ratgeber zu Wort gemeldet. Ihre Forderungen reichen von einer Polizeiverstärkung um 30.000 Mann über ein Verbot radikaler Gruppierungen an den Hochschulen und der Entfernung von Sympathisanten aus dem öffentlichen Dienst, so heute der Bundesgrenzschutzverband, bis zum Verlangen der SDU, der Sozialen Demokratischen Union von Hans-Günter Weber, auf bedingte Einführung der Todesstrafe und Abschaffung der Zwangsernährung von Politgangstern und bis hin zum Vorschlag der rechtsextremen DSU, in regelmäßigen Abständen inhaftierte Terroristen als Geiseln zu erschießen.
Einige französische Zeitungen hoben Schleyers Vergangenheit als ehemaliger überzeugter SS-Offizier hervor. Noch weit härter kommentierte das tschechoslowakische Fernsehen diesen Aspekt der Affäre. Schleyer sei freiwillig Mitglied der SS und der NSDAP und maßgeblich in der Ausraubung der tschechoslowakischen Republik beteiligt gewesen.
Aus der Erklärung des Bundeskriminalamtes vom 7. September 1977, die vor Mitternacht im ZDF gesendet wurde, können die Entführer die Gesprächsbereitschaft des Bundeskriminalamtes entnehmen. Die bisherige Kommunikation über Rundfunk und Fernsehen hat sich als unzweckmäßig erwiesen. Deshalb erscheint die bereits gestern anheimgestellte Benennung einer Kontaktperson als dringlich.
Ein Sprecher des BKA bestätigte am Donnerstagmittag, in dem am Mittwochabend von den Terroristen übermittelten Videoband könne ein solches Lebenszeichen gesehen werden. Was den Ablauf der Beratungen in Bonn angeht, von Hektik ist die Rede, von Ungewissheit, Ruhe vor dem Sturm.
Die Tageszeitung Die Welt, die mit einer entsprechenden Vorabmeldung gestern Abend die hektische Phase der Verhandlungen eingeleitet hatte, veröffentlicht heute, von den Behörden nicht dementiert, die von Schleyer geschriebenen Sätze, die dem Erpresserbrief vom Dienstag beigelegt waren. Mir wird erklärt, so hatte Schleyer da geschrieben, dass weitere Fahndung und Nichterfüllung der Forderungen für mich lebensgefährlich seien. Ich bin unverletzt und glaube, ich werde freigelassen, wenn die Bedingungen erfüllt werden.
In Bonn hüllten sich auch heute die amtlichen Stellen in Schweigen.
Auch unangemessen sensationelle oder detaillierte Darstellungen, die die Arbeit der Ermittlungsbehörden beeinträchtigen, sollten vermieden werden.
Die Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer haben ultimativ gefordert, dass die von ihnen genannten 11 Häftlinge bis zur Stunde ausgeflogen werden müssten. Die Entführer bezeichneten das Schreiben, dem auch ein Foto sowie ein Brief Schleyers beigefügt waren, als letzte Botschaft an die deutschen Behörden. Bundeswirtschaftsminister Friedrichs wird von seinem Amt zurücktreten, sein Schritt erfolge in voller Loyalität zur Bundesregierung. Wie die Dresdner Bank bekannt gab, soll Friedrichs im Mai nächsten Jahres dann die Funktion des Sprechers des Vorstandes übertragen werden, die bislang von dem ermordeten Bankier Ponto ausgeübt wurde.
Vier Nächten befindet sich Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer in der Gewalt von Terroristen. Und
dass nun also andere Quellen angezapft werden, hat insbesondere zu einer Reaktion von Regierungssprecher Staatssekretär Klaus Bölling auf der Pressekonferenz geführt. Er hat zu diesem Vorgang heute Vormittag gesagt:
Wir haben den Wunsch an alle Redaktionen adressiert und Sie wissen, dass wir darin nichts verlangt, nichts gefordert, sondern nur gebeten haben um Behutsamkeit bei der Berichterstattung über tatsächliche oder dem Anschein nach von den Terroristen und Entführern stammenden Nachrichten.
Der Frankfurter Rundschau ist heute Freitagvormittag, den 9.9.1977, ein Brief mit dem Datum vom Donnerstag, den 8.9.1977, der Entführer von Hans-Martin Schleyer zugegangen. Nach dem zeitlichen Ablauf erscheint auch die Einhaltung der in dem Brief für Freitag, den 9.9.1977, 10 Uhr und 12 Uhr gesetzten Termine überaus fraglich.
Der Ablauf belegt erneut die Notwendigkeit der Einschaltung einer Kontaktperson zwecks Entgegennahme und Weiterleitung von Nachrichten. Hierfür akzeptiert das Bundeskriminalamt Herrn Rechtsanwalt Payot Genf, der sich grundsätzlich dazu bereit erklärt hat.
Heute nun glich der Fortgang der Bemühungen um eine Freilassung Schleyers einem nur noch schwer zu durchschauenden Verwirrspiel mit angeblich letzten Botschaften der Entführer, verspätet eingetroffenen Briefen und doch wieder neuen Rundfunkmitteilungen des Bundeskriminalamtes.
Im baden-württembergischen Landtag fand am Vormittag die Trauerfeier für die drei Polizeibeamten
Reinhold Brändle, Roland Pieler und Helmut Ulmer statt, die am vergangenen Montag bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer von Terroristen erschossen worden sind.
Das Eingangsfoyer des Stuttgarter Landtags, wo sonst parlamentarische Geschäftigkeit die Szene beherrscht, war heute Ort der offiziellen Ehrung für die drei in Köln getöteten Polizisten. Neben dem gesamten Landeskabinett und zahlreichen Abgeordneten erwiesen hohe Repräsentanten des Staates, der Justiz und des gesellschaftlichen Lebens sowie Abordnungen der Polizei die letzte Ehre. Unter anderem war anwesend für die Bundesregierung der Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrichs. Auch Generalbundesanwalt Kurt Rebmann nahm teil, sowie die Gattin des von den Terroristen immer noch gefangen gehaltenen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Als erster sprach der baden-württembergische Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger.
Unsere Bürger erwarten von ihrem Staat, dass er sich der wahnwitzigen Zerstörungswut einer kleinen Minderheit rabiater Feinde entgegenstellt.
Aus dem Krisenstab dringt jedoch nach wie vor verabredungsgemäß nichts an die Öffentlichkeit.
Hier in Bonn, Sie sagten es schon, ist die Nachrichtensperre lückenlos.
Im Entführungsfall Schleyer deutet sich eine neue Entwicklung an. Bundeskanzler Schmidt bat die Ministerpräsidenten und Bürgermeister der vier Bundesländer nach Bonn, in deren Gefängnissen die 11 Häftlinge einsitzen, deren Freilassung die Terroristen im Austausch gegen den Arbeitgeberpräsidenten fordern. Die Regierung in Bonn will nach einer Meldung des deutschen Depeschendienstes im nächsten Jahr zusätzlich rund 120 Millionen Mark für den Ausbau der Sicherheitsbehörden des Bundes ausgeben.
Quelle, die uns das mitgeteilt hat, wird heute die Meinung vertreten, dass eigentlich nur noch ein Zufall die optimale Lösung bringen könnte, bei der Hans-Martin Schleyer lebend befreit, zugleich aber die Täter ergriffen und der Erpressungsakt ins Leere laufen gelassen werden könnte. Das ist eine makabre Situation, aus der wir uns nicht befreien können.
Neben drei Polizisten erschossenen Fahrer Heinz-Peter Marzis stattgefunden. An dieser Trauerfeier nahm auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn teil.
Ja, diese Trauerfeier stand unter dem besonders starken Eindruck, wie wird das Schicksal des entführten Hans-Martin Schleyer nun weitergehen. Man merkte es förmlich in der Kirche, die Anspannung, die hier war, neben der natürlich verständlichen Trauer um diesen brutalen und sinnlosen Tod des Heinz-Peter Marzis. Heinz Hoppe, der Vertreter des Vorstands der Daimler-Benz AG, skizzierte den Lebensweg so.
Einem Mann, der unserem Hause 10 Jahre lang verbunden war und als einer der Unsrigen zu uns gehört, Heinz-Peter Marzis, mit nur 42 Jahren, schied er aus einem Leben, das noch viele Pläne und Wünsche für ihn barg. Seine angeborene Freude am Leben war gepaart mit einer ungewöhnlichen, nie versiegenden und allen unvergessenen inneren Heiterkeit. Nach der Volksschule bildete er sich mit der Gründlichkeit und Sorgfalt, die der Hingabe für sein Beruf entsprach seiner Ausbildung. In 13 Jahren sammelte er Erfahrung als zuverlässiger und befähigter Lastwagenfahrer. Danach trat er in Erfüllung seines großen Wunsches 1968 in die Daimler-Benz-Niederlassung Köln ein. Bald darauf übernahm er die Vertrauensposition als Fahrer, und zwar in der besonderen Aufgabe bei Hans-Martin Schleyer.
Gesprächspartner am Telefon der hessische CDU-Vorsitzende Alfred Dregger.
Es ist ein Angriff gegen den Staat, gegen die Demokratie in den Formen der Stadtguerilla. Es sind keine Brigaden oder Bataillone, die hier eingesetzt werden, sondern es sind einige ganz wenige, aber die stützen sich auf eine beachtliche Infrastruktur. Diese Gangster haben jedes Gefühl für die Würde und das Lebensrecht der Menschen verloren. Man braucht erstens die Massenmedien, einmal zur Einschüchterung und zum anderen zur Propaganda. Und zweitens einen Sympathisantenkreis mit gut bürgerlichem Anstrich, möglichst Professoren, Schriftsteller, Theologen, um wegtauchen zu können bei ihnen oder schnelle wegtauchen, das wird schnelle wegtauchen. Einmal brauchen wir ein Terroristenjachtkommando, besetzt mit den besten Beamten, hervorragend bewaffnet und ausgerüstet, freigestellt von allzu vielen bürokratischen und sonstigen Einengungen, damit sie frei operieren können. Wir brauchen einen Kreis von V-Leuten, die hochqualifiziert, die gut bezahlt, die gut geführt sind.
Heute ist der 9. Tag nach dem Kölner Attentat auf den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer und seine Begleiter, und bis zu dieser Stunde ist ungewiss, wie das Schicksal des Entführten sein wird.
Man kann aber davon ausgehen, dass die 11 Inhaftierten, die freigepresst werden sollen, gestern befragt worden sind, in welches Land sie für den Fall der Fälle ausgeflogen werden wollen. Und nach unbestätigten Zeitungsmeldungen sollen zwei Orte genannt worden, nämlich Nordkorea und die Republik Jemen.
In der vergangenen Nacht ist ein weiteres Ultimatum abgelaufen, das die Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer der Bundesregierung gestellt hat. Die Frage ist, wie viele dieser Ultimaten die Regierung noch vorbeigehen lässt, wie oft die Entführer sich auf neue Ultimaten noch einlassen. Bonn hält diese Form der relativ lautlosen Kommunikation mit den Entführern offensichtlich weiter durch, Peter Schnell.
Ja, es scheint so, Herr Geier.
Nichts zu versäumen und nichts zu verschulden. Die Erregung über die Morde in Karlsruhe, im Taunus, in Köln, über die Entführung des Herrn Schleyer, ist allenthalben in unserem Volk, sie ist ebenso im Auslande zu spüren. Zu jeder Stunde ist uns am Beratungstisch gegenwärtig, was unsere Mitbürger empfinden. Wir sind selbst tief erregt. Die Bundesregierung will ihrer Überzeugung getreu das Recht bewahren. Sie will keine, wie Sie es nennen, militärische Lösung und weiteres Blutvergießen vermeiden.
Betroffen sind wir alle, nicht ein Einzelner. Reden, meine Damen und Herren, haben die Bürger genug gehört. Jetzt wollen sie Taten sehen. Alle Bürger fordere ich auf, unsere Freiheit vor Terror zu schützen. Es gilt, unserer Polizei zu helfen.
Ja, und vielleicht kann man ja auch die Frage noch stellen, Herr Braumann, ob der Satz von Helmut Schmidt, dass im Fall Schleyer weiteres Blutvergießen vermieden werden müsse, ob man den so interpretieren kann, dass die Bundesregierung, dass Bonn auf die Forderungen der Entführer eingehen wird. Aber das sollten wir vielleicht dahingestellt lassen.
Ja, ich würde sagen, Spekulationen haben überhaupt keinen Sinn in dieser Zeit.
Ja. Die Haftbedingungen für die in mehreren Gefängnissen der Bundesrepublik einsitzenden Baader-Meinhof-Terroristen sind ja seit der Entführung von Hans-Martin Schleyer verschärft worden. So dürfen die Häftlinge weder Rundfunk hören noch Fernsehen oder Zeitungen lesen. Außerdem sind Besuche von Verteidigern bei den verurteilten Terroristen verboten worden.
Aber gehen wir doch davon aus, dass es einen neuen Kontakt mit den Gangstern, mit den Schleyer-Entführern, den Mördern von Köln gibt oder gegeben hat. Und wir haben dank der verständlichen und von uns einzuhaltenden Nachrichtensperre, und das sollte eigentlich auch heißen, dank dem Spekulationsverbot, keine neuen Informationen zu vermitteln.
Es mag hier und da, wie eine unserer Zeitungen schrieb, die Neigung geben, die als ungeheuerlich empfundenen terroristischen Taten nicht nur einem extremistischen Wahnsinn zur Last zu legen, sondern, wie es dort hieß, einem deutschen Wahnsinn überhaupt, der periodisch ausbreche. In solche Feuer werden wir kein Öl schütten.
Sie können in diesen Tagen verfolgen, wie bei uns auf demokratische Weise darum gerungen wird, dieses furchtbare Problem zu lösen. Ein Patentrezept gibt es nicht. Manche Lösungsvorschläge mögen Ihnen, unseren ausländischen Gästen, als ungenügend erscheinen. Und manche sind es wohl auch. Aber Sie werden keinen Vorschlag finden, der sich mit den Grundsätzen eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbaren lässt.
Stoltenberg kündigte mehrere gesetzgeberische Initiativen an.
Die Strafprozessordnung wird zu ändern sein. Einzelhaft bei Terroristen, Sicherheitsverwahrung. Verpflichtung zur Zwangsernährung darf nach unserer Auffassung nicht mehr bestehen. Wirksameres allgemeines Staatsschutzrecht. Die Staatsverleumdung, hemmungslose verfassungsfeindliche Hetze mit Plakaten und Schriften ein legaler, fast normaler Vorgang ist.
Der im Zusammenhang mit dem Mord an Generalbundesanwalt Buback gesuchte Knut Volkerts ist in Utrecht von der niederländischen Polizei nach einer Schießerei gefasst worden. Einer Frau, die in Volkerts Begleitung war, gelang die Flucht in einem Auto.
Wie sich die Festnahme von Knut Volkerts auf das Verhalten der Entführer Schleyers auswirkt, es ist eine Frage, die man wohl nicht ganz ohne Sorge stellen kann.
Es gebietet dem Rechtsstaat nicht nur durch Parolen klingenden Ausdruck zu verschaffen, sondern dem Rechtsstaat die Waffen zu geben, mit denen er Freiheit, Ordnung und Gerechtigkeit für die Bürger und ihre Menschenwürde durchsetzen kann.
Wenn heute ganz unbestritten ist, dass der harte Kern des Terrorismus über 1000 Personen zählt, dass über 5000 Sympathisanten im harten Kern immer noch verblendet genug sind, dass sie solchen Leuten Unterschlupf und Deckung geben. Dann, meine Freunde, ist das keine Panikmache, wenn ich sage, dies ist ein Personenkreis in der Stärke einer Brigade unserer Bundeswehr, der angetreten ist, diesen Staat zu zerstören. Zunächst geht es jetzt darum, was geschieht, um die Polizei und die Gerichte und die Staatsanwaltschaften, den Rechtsstaat mit seinen Vertretern in einer Kampfgemeinschaft dieser Tage in die Lage zu versetzen, das Notwendige zu tun.
Das andere, was durch den Bericht einer niederländischen Zeitung in den Vordergrund gerückt worden war, nämlich die Spekulation, dass der entführte Arbeitgeberpräsident Schleyer möglicherweise auf einem Boot in Holland festgehalten wurde. Auch dazu gibt es keine offizielle Stellungnahme, aber ganz auszuschließen ist das wohl nicht.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über eine zeitweilige Besuchersperre bei Häftlingen, die sich im Zusammenhang von Verfahren gegen terroristische Vereinigungen in Straf- oder Untersuchungshaft befinden, tritt aller Voraussicht nach noch am Sonnabend dieser Woche in Kraft. Routinemäßig berieten heute in Bonn wieder einige Bundesminister und Spitzenbeamte über die Lage im Entführungsfall Schleyer. Dramatische neue Erkenntnisse scheint es nicht zu geben. Das Interesse auch der Zuständigen in Bonn konzentriert sich auf mögliche Ergebnisse der Fahndung, die in den Niederlanden nach mutmaßlichen deutschen Terroristen läuft. Eine Fahndung, von der man sagen kann, dass sie weiter intensiv zu Lande, zu Wasser und in der Luft veranstaltet wird.
Auch das Demonstrationsrecht soll erheblich geändert werden und die Zielvorstellungen und die einzelnen Maßnahmen erläuterte der CSU-Abgeordnete Spranger unter anderem so.
Im Bereich des Versammlungsgesetzes ist festzustellen, dass das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit grundsätzlich nur für friedliche Demonstrationen und Veranstaltungen gilt, dass ein Demonstrationsrecht als solches und an sich selbst nicht existiert nach unserer Verfassung. Darüber hinaus wollen wir, dass die Möglichkeit besteht, polizeilichen Zugriff rechtzeitig auszuüben im Falle von Gewalttätigkeiten, die durch eine passive Bewaffnung drohen, zum Beispiel durch Gasmasken, Schilde, Leitern oder ähnliches Instrumentarium, das ja gerade auch in Kalkar zu Massen mitgeführt wurde. Wir sind der Meinung, dass derjenige, der nicht demonstriert, sich nicht zu verstecken braucht und dadurch das Risiko vermindert, der Gewaltanwendung überführt zu werden. Deswegen soll nach unserer Auffassung die Maskierung, Bemalung oder ähnliche Unkenntlichmachung nun verboten sein. Selbstverständlich bedeutet das aber auch, dass für Karneval und ähnliche Umzüge hier nicht irgendwelche Konsequenzen angedroht sind.
Im Bundesrat gab es heute Vormittag kein Wort der Widerrede zum sogenannten Kontaktsperrgesetz.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Terrorismus hat keineswegs einen Staatsnotstand herbeigeführt. Wehre mich auch entschieden gegen die Vorstellung, unser Gemeinwesen befände sich im Kriege oder auch nur in einem kriegsähnlichen Zustand.
Herr Dr. Schmidt-Leichner, zum ersten Mal tagen die deutschen Strafverteidiger, die sich im Deutschen Anwaltverein organisiert haben, hier in Bonn in der Beethovenhalle. Und diese Tagung fällt in eine Zeit, in der
der Bundestag im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet hat, das die Kontaktsperre zwischen Anwälten und terroristischen Gewalttätern gebietet.
Hier müssen wirklich, das ist meine Überzeugung, außergewöhnliche Vorgänge bekannt geworden sein, aus denen Grunde dieses Blitzgesetz erlassen wurde. Es handelt sich um ein vom Staat her gesehen ausgesprochenes Notstandsgesetz.
48 Stunden nach der Festnahme des deutschen Rechtsanwalts Klaus Croissant am vergangenen Freitag beginnt heute am frühen Nachmittag in einer Stunde im Pariser Justizpalast vor der Anklagekammer des Berufungsgerichts zunächst einmal der Haftprüfungstermin. Seit gestern liegt ein Kommuniqué mehrerer französischer Juristen und Menschenrechtsorganisationen vor. Die Autoren des Kommuniqués schreiben außerdem, die neuen deutschen Gesetze betrachten und verfolgen jeden Anwalt politischer Militanter, der seinem Verteidigungsauftrag ohne Einschränkungen und Willfährigkeit nachkommt, als Terroristen.
Die Bundesregierung lehnte unter Hinweis auf die Nachrichtensperre im Fall Schleyer jede Stellungnahme ab.
Es gibt ja inzwischen hier eine ganze Reihe Klagen von Kollegen, die sich darüber beschweren, dass diese Nachrichtensperre inzwischen auch schon auf Bereiche ausgedehnt wird, die, wie Sie sagen, nachweislich gar nichts mit dem Falle Schleyer zu tun hat. Dass der Bundespräsident kürzlich noch vor dem Presseclub hier in Bonn bei einer Ansprache auch davon gesprochen habe. Letztlich hätten ja die Politiker wesentlich darüber zu entscheiden, was an Informationen gegeben würde und was nicht.
Die Sicherheitsbehörden haben heute eine als wesentlich bezeichnete Mitteilung für die Entführer Schleyers bei dem als Kontaktmann tätigen Genfer Rechtsanwalt Denis Payot hinterlegt. Die Behörden reagierten damit auf den Brief Schleyers an seine Frau. Darin hatte Schleyer die Bundesregierung zu einer raschen Entscheidung in dem Entführungsfall gedrängt und zu verstehen gegeben, dass er der Forderung seiner Entführer entsprechend im Gegenzug zur Freilassung von 11 Bademeiner-Pfäfflingen ausgetauscht werden möchte.